Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlafsackgeflüster, dem Deuter-Podcast. Heute sind wir gar nicht mal so viel im Schlafsack oder im Zelt unterwegs. Heute bewegen wir uns in unbekanntes Terrain. Wir, Michi und ich, hallo Michi.
Hi.
Gehen mal raus und zwar zum Laufen. Nicht nur ein bisschen laufen, sondern lang laufen. Also nicht wirklich wir beide, aber mit unserem Gast zusammen. Und dafür haben wir uns die Laufikone, die deutsche Laufikone par excellence eingeladen. Hallo Flo Neuschwander.
Servus, hi.
Laufikone, Dauerläufer, Ultraläufer, der Immerläufer. Trifft das alles ungefähr zu?
Ja, immer laufen sowieso, klar. Laufikone, keine Ahnung. Ich mache halt irgendwie, worauf ich Bock habe. Das ist halt irgendwie, Laufen ist halt mein Leben. Und ja, für mich ist alles eigentlich ganz normal. Aber wer das so sieht, dass ich irgendwie Laufikone bin oder so, ist ja völlig in Ordnung. Aber für mich ist es irgendwie ganz normal, gehört zum Leben dazu.
Sehr gut. Auch wenn es jetzt dazugehört, irgendwann muss es ja angefangen haben. Wir müssen nachher gleich mal reden über, was du für Distanzen läufst, weil die sind ja durchwegs lang, auch dein Pace ist relativ brutal, aber wie ging's denn los? Also, ich meine, wahrscheinlich wie mit einer kleinen Joggingrunde hinterm Haus, wie bei jedem, aber irgendwann wurde es ja bei dir gleich relativ schnell professionell.
Ja, direkt losgeballert eigentlich. Also, ich habe 1997 ungefähr angefangen und dann bei so einem Waldlauf mitgemacht irgendwie und wurde da so nicht letzter, also irgendwo im Mittelfeld gelandet und irgendwie fand ich das cool. Da bin ich damals irgendwie spontan so mit Jeans und irgendwelche Skateschuhe damals einfach so mitgelaufen und wollte eigentlich nur zuschauen bei dem Ding und wurde dann halt gefragt, ob ich nicht mitlaufen will. Und ja, dann fand ich das irgendwie gut. Irgendwie hat Spaß gemacht, so durch den Wald zu rennen. Und dann, den nächsten Lauf damals war 1998 oder so. Den habe ich halt direkt gewonnen, so ein Schülerlauf, 2 Kilometer. Und dann dachte ich, okay, ja, vielleicht habe ich ja ein bisschen Talent oder irgendwie hat es auch vor allen Dingen halt Spaß gemacht und dann ging das so los. Und ja, dann ein Jahr später war ich schon bei der deutschen Meisterschaft recht erfolgreich im Finale. Jugend halt, in der Jugend, damals in Dresden, 5000 Meter auf der Bahn. Und ja, so hat sich das dann entwickelt.
Das hat sich dann aber entwickelt raus aus der Jeans und in den Skateschuhen zu wirklich Leichtathletikvereinen, kurzen Höschen, schnellen Spikeschuhen, Tartanbahnen, so wie man es als klassische Sportlaufbahn sieht.
Ja, genau. Also ich bin dann halt auch, wie gesagt, deutsche Meisterschaft, 1500 Meter und 5000 Meter in der Jugend gerannt, war da schon Dritter, Vierter, Fünfter und so. Und dann halt im Juniorenbereich, 10.000 Meter war ich Vize-Deutscher Meister auf der Bahn. Auch in Spikes damals noch. Und dann klar, wie sich das so entwickelt. Man läuft halt eher kürzere Distanzen, Mittelstrecke. Dann halt auch mal 10.000 Meter deutsche Meisterschaft. Da war ich, wie gesagt, Zweiter, schon ein bisschen länger her. Auch schon 23 Jahre her oder so. Halt einige Rekorde aufgestellt im Saarland, wo ich ursprünglich herkomme. Also Saarland-Rekord über 10.000, der steht immer noch in der Jugend. Und ja, dann kommt halt irgendwann ein Halbmarathon, wo man dann plötzlich dann halt mal auf die Straße auch wechselt. Und wenn ein Halbmarathon, wenn man den läuft, dann läuft man halt irgendwann einen Marathon. Ja, und dann hatte ich halt, ich glaube, mein erster Marathon war in St. Wendel, also im Saarland, in der alten Heimat. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ist auch schon ein bisschen was her, auch schon fast 18, 19, 20 Jahre her. Da bin ich 2:36 gelaufen mit Krämpfen und so. Und dann ist man halt beim Marathon gelandet und der nächste Step ist dann Ultra. Und mir hat halt vor allen Dingen immer schon, das Training eigentlich im Gelände Spaß gemacht. Und von daher war es für mich eh klar, dass ich irgendwann mal einen Ultralauf im Gelände machen will.
In meiner Wahrnehmung sind ja irgendwie diese Ultramarathons irgendwie in den letzten Jahren so richtig aus dem Boden geschossen. Also was heißt letzten Jahren, in den letzten 10 Jahre vielleicht oder so. Aber das gab's damals auch schon, nur noch mehr unterm Radar oder?
Gab's schon, aber das war natürlich jetzt nicht so ein Hype wie jetzt. Jetzt ist ja extrem krass, wie sich das entwickelt hat und so. Damals gab's halt schon, das hieß dann nicht Trailrunning, so hat dann halt so keinen coolen Namen gehabt. Die meisten Läufe waren einfach irgendwie entweder Crosslauf oder ein Landschaftslauf wie Rennsteiglauf. Den gibt's ja auch schon ewig lang. Das ist ja Ja, gut. Ja, kann man Landschaftslauf oder Traillauf bezeichnen. Geht ja beides. Ja, früher hieß das halt alles nur eine Trailrunning und jetzt gibt's ja, keine Ahnung, jede Woche 50 Wettkämpfe oder so, wo man eigentlich in der Welt dann teilnehmen kann, wenn man Bock hat. Und aber ne, da gab's schon so Läufe, aber so richtig viele, wie es jetzt gibt, gab's da noch nicht. Da gibt's halt so die Klassiker, halt wirklich, wo es dann durch den Wald geht, das hieß dann irgendwie Ultralauf im Wald oder einfach nur Ultra. Aber so richtig Trailrunning hieß das jetzt vor 23 Jahren, wo ich da langsam damit angefangen habe, hieß das eigentlich, glaube ich, noch nicht so.
Kann man Ultra definieren? Ist Ultralauf alles über Marathon oder braucht es da noch andere Komponenten dafür, um dass man sagt, das ist jetzt ein Ultralauf?
Ja, eigentlich alles so laut Definition, alles, was länger ist wie Marathon, also ab 42,3 Kilometer quasi, das ist ein Ultra. 100 Meter einfach dranhängen am Marathon, dann hat man Ultra. aber da gibt's halt so viel verschiedene Events mittlerweile. Also Ultra kann man halt laufen auf der Straße, rein theoretisch auch auf der Bahn, wenn man Bock drauf hat und Drehwurm kriegen will und so. Dann im Gelände natürlich Trailrunning, Ultra-Trails. Aber da ist halt, ja, ich sag immer, für mich, oder mich fragen auch oft welche irgendwie, Ultra Trail ist gleich Ultra Trail irgendwie, ist ja alles Ultra Trail Running, aber da gibt's ja so viel verschiedene. Es gibt technische Ultra Trails, wo es halt richtig auf alpinen Pfaden unterwegs ist. Dann gibt's leicht laufbare, wie ein Rennsteiglauf, der auch eigentlich ein Ultra Trail sozusagen ist. Dann ist es halt dann, ja, sehr, 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 ja, breit gefächert, was da so gibt.
Was macht denn für dich die Faszination des Laufens aus? Ist es, dass es so facettenreich ist, oder gibt's?
Genau, also jetzt bin ich gestern Wien-Marathon gelaufen, war dann cool und das hat dann auch gereicht und jetzt habe ich wieder keinen Bock auf Marathon. Jetzt steht immer noch der Wings for Life World Run an, das heißt ein Ultralauf in München und danach. Ja, bei mir ist immer so, das schwankt immer so. Also Bock auf Laufen habe ich immer, aber mir ist es ehrlich gesagt egal, auf was. Mal habe ich Bock auf schnell, mal habe ich Bock auf lang, mal habe ich Bock auf richtig lang. Das ist so stimmungsabhängig. Klar, dann kann man hier absolute Weltspitze, ist dann schwierig, weil wenn man jetzt zum Beispiel im Ultrabereich so ganz vorne landen will, dann muss man sich natürlich auch speziell auf das eine Ding da konzentrieren. Aber ich mach halt gern alles, ich laufe halt gern.
Flo, das ist ein wahnsinniges Stichwort, Feuerwerk. Ich habe 723 gleichzeitige Fragen. Irgendwie muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich in irgendeiner Stringenz läuft oder nicht. Aber jetzt haken wir da ein. Vor kurzem Wien-Marathon. Du hast gelaufen 2:28, was ja für mich als Otto-Normalmensch schon völlig irre und wahnsinnig schnell und wahnsinnig weit und alles überhaupt ist. Aber der Weltrekord ist bei 1:59,40 über Marathon. Ist das
ja,
für dich?
Ja, inoffiziell. Inoffiziell, ja.
Inoffiziell. Ist es für dich auch noch, wo du sagst, wow, oder wo du sagst, ja gut, das ist ja ganz anders, der ist jünger, der läuft ganz anders, ist ja inoffiziell, was auch immer. Oder sagst du, naja, ist halt unser Sport.
Ja, nö, es gehört ja dazu. Ich find's cool, ich beobachte natürlich auch, was die anderen Top Elite-Läufer so laufen, aber für mich ist halt Laufen irgendwie auch, ja, natürlich gestern in Wien wollte ich natürlich die 2:28 laufen, habe ich genau erfüllt, als letzter Long Run oder harter Trainingslauf für einen Wings for Life World Run, das war schon so geplant, das ist dann halt schon auch ein bisschen zäh natürlich, aber in erster Linie finde ich es halt geil, wenn man halt, ja, nicht so unter Zeitdruck läuft, wenn man halt, am meisten macht halt Spaß eigentlich so einfach im Gelände irgendwie ein bisschen rumzulaufen, je nachdem, wie gut man drauf ist, ist mal länger, mal weniger lang. Also ich habe halt Bock zu rennen und wenn man jetzt die Weltklasse sieht, so genau so 1:59 da so Rennen, wo alles geplant ist mit 1000 Pacemakern und so, finde ich schon krass, aber ja, also es ist irgendwie nicht so greifbar irgendwie, auch für mich so. Das ist halt so schnell irgendwie, das ist dann für mich fast nicht ganz so interessant wie andere Laufthemen oder so.
Okay, also du hast schon auch noch da so ein bisschen Ausrufezeichen in den Augen.
Ne, nicht Ausrufezeichen, aber ich finde es schon interessant. Ich verfolge natürlich alles. Aber es muss, bei meiner Meinung nach, muss es nicht immer irgendwie die Bestzeit sein. So, wenn man fit ist und Bock auf Laufen hat, dann finde ich manch andere Geschichten interessanter für mich jetzt persönlich so als irgendeinen Weltrekord, weil die Weltrekorde, die purzeln ja in letzten 3 Jahren oder so seit Carbon-Schuhe gibt, einer nach dem anderen, dann wird's halt irgendwie auch langweilig, finde ich. Ist halt krass, Weltrekord ist immer krass, aber ja gut, es muss halt nicht immer irgendein scheiß Rekord sein, Entschuldigung. Nee, aber ja, Laufen ist halt mehr als nur Rekorde rennen oder so.
Und in dem Rennen gestern hat aber wahrscheinlich beides stattgefunden, oder? Da gibt's dann auch Leute, die irgendwie den Weltrekord versuchen zu knacken, oder war das gestern gar kein Thema?
Nee, gestern kein Thema. Die Strecke ist nicht schnell genug. Wobei der erste war schon mit 2:06 schon eine gute Zeit gerannt auf dem Kurs. Der war jetzt auch nicht so einfach. Also ich fand jetzt Wien als Strecke nicht so schnell. Und der hat 4 Minuten vor dem zweiten Vorsprung gehabt. Das ist natürlich schon eine Aussage, wenn man 4 Minuten normal gibt's sowas nicht, dass der erste 4 Minuten vom zweiten ist. Das ist schon ein ordentliches Ausrufezeichen. Aber ja, also ich find's ja cool, wenn jeder seine, ich will ja auch noch meine Rekorde knacken und so. Aber insgesamt finde ich, ist halt Laufen, ja, mehr wie nur Rekorde oder so.
Vielleicht stellen wir dieses Rekorde-Ding auch mal ganz kurz hinten an, weil ich glaube, wenn wir spätestens zum Thema Strava kommen, da müssen wir bei dir bei Rekorde schon nochmal nachhaken kurz. Aber jetzt ja. Training. Jetzt hast du schon gesagt, da muss man dann viel trainieren, hast du keinen Bock drauf. Und ich hatte dich auch so, will dir auch da nicht zu nahe treten, immer früher so ein bisschen abgespeichert, Training. Du machst halt, was du willst, andere Sportarten, Quatsch. Du gehst halt laufen, los geht's. Ist es immer noch so? War das die falsche Außenwahrnehmung via Instagram oder wie läuft Training beim Flo?
Ja, bis 31.12. letzten Jahres eigentlich genauso, wie du sagst. Aber seit 1.1. habe ich tatsächlich einen Trainer.
Oh, jetzt ja, wählt also, andere. Jetzt wählt andere mit.
Nee, mein Coach ist locker drauf, der habe ich auch so gewählt, weil ich wusste, okay, das ist ein cooler Typ irgendwie. Und Lars Schweizer von Two Peak Endurance und der trainiert auch einen Hannes Namberger, der auch hier ein Weltklasse-Ultra-Trail-Läufer ist. Und ja, dann habe ich gedacht, ich probiere es mal, weil ich wollte halt einfach nochmal was Neues probieren. Ich mache das ja halt schon so lang. Und irgendwann, ja, keine Ahnung, war ich am Punkt jetzt auch, wo ich gedacht habe, ich muss mal nochmal was Neues, vielleicht neue Impulse setzen. Und letztes Jahr war ich leider länger verletzt, 3 Monate gar nicht gelaufen. Und da wusste ich danach, nach der Verletzung, weil das war auch neu für mich. Also ich war noch nie verletzt seit 28 Jahren. Und das war jetzt ein richtig Kreuzbeinermüdungsbruch, also richtige Verletzung dann in dem Sinn. Und da wusste ich danach nicht genau, wie ich weitermachen soll. Irgendwie im Training. Also ich habe mich fit gehalten. Ich bin jeden Tag irgendwie 100 Kilometer gefühlt Rad gefahren. Habe auch dadurch nichts verloren an Form. War auch mal nicht schlecht, mal ein bisschen was anderes zu machen. Auf jeden Fall wusste ich danach halt nicht so genau, wie ich weitermachen soll. Ich hatte keine Idee im Training und dann dachte ich, vielleicht jetzt der Zeitpunkt, mal einen Trainer zu engagieren.
Hattest du auch das Gefühl, dass ja diese Verletzung vielleicht vermeidbar gewesen wäre, wenn du vorher schon mit einem Trainer gearbeitet hast? Weil so Ermüdungsbruch, oder? Also hat ja manchmal auch was mit Übertraining zu tun. Und wenn ich dir so zuhöre, dann kann ich mir vorstellen, dass so bei deinem Lauf Eifer das vielleicht auch mal passiert, dass man zu viel macht, oder?
Ja, es war jetzt nicht so krass. Also da gibt's ja alle Top-Athleten, also die machen alle deutlich mehr als ich. Also das sieht vielleicht immer krass aus, aber im Endeffekt laufe ich, also es gibt genug Hobby- und gute Amateurläufer, die vom Kilometerumfang her in der Woche deutlich mehr trainieren als ich. Also das sieht vielleicht immer fancy aus, aber jeder kann mir ja auf Garmin Connect oder Strava folgen. Da sieht man auch mein Pensum. Ich lade da alles hoch. Also im Prinzip ist alles nachvollziehbar. Ich weiß auch nicht, warum die Leute dann immer denken, ich trainiere den ganzen Tag lang. Also ich trainiere nur einmal morgens und das war's. Das Einzige, was halt klar, ich meine, ich mache das schon lang irgendwann. Toi, toi, toi. Ich meine, wer kann irgendwie sagen, er ist 27 Jahre ohne Verletzung gelaufen. Das ist halt eh schon krass. Und irgendwann war mir eh klar, dass mal eine Verletzung kommt. Also ich kenne keine Verletzung, von daher war es für mich auch neu irgendwie. von daher, ja, das ist ja jetzt nichts Schlimmes, ne? Also jeder Leistungssportler hat mehrere Verletzungen. Bei mir ist sogar ziemlich wenig. Und das war dann halt einfach mal Überlastung irgendwie. Ich habe halt hart geballert im Winter davor und wollte unbedingt, habe gemerkt, es geht was. Und bin fast 10 Kilometer Straßenbestzeit noch gerannt im Februar. Und habe dann gemerkt, oh ja, krass, echt gut gefühlt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen draufhaue, noch ein bisschen härter trainiere, dann geht vielleicht unter 30 Minuten. Das wäre dann im Bereich vom deutschen Rekord halt in meinem Alter. Das war dann so mein Geheimziel, irgendwie deutscher Rekord, Seniorenrekord zu knacken. Und das war dann halt vielleicht doch ein bisschen viel, ja.
Ja. Also war das nicht unbedingt der Grund, die Verletzung, dass du einen Trainer dir gesucht hast, sondern eher das Ziel, ja, eine Abwechslung in den Trainingsalltag zu bekommen, oder?
Ja, genau. Und vor allen Dingen, ich wusste dann teilweise nicht mehr, wenn ich vor der Tür stehe, normal ist es früher so gewesen, also mache ich da teilweise immer noch, also gehe ich raus und laufe halt, wie ich mich fühle, ne? Aber manchmal ist es vielleicht dann nicht so gut, weil wenn du einen Tag vorher schon vielleicht hart trainiert hast und fühlst dich am nächsten Tag trotzdem gut und dann knallst du halt nochmal eine harte Zeit raus im Training und jetzt ist es halt so, okay, ne, wenn du gestern Intervalle gemacht hast oder wie gestern zum Beispiel Wien-Marathon, ich fühle mich heute gut, also ich könnte heute rein theoretisch auch noch einen Halbmarathon dranhängen, hätte ich früher vielleicht gemacht, wer weiß. Jetzt mache ich das nicht. Jetzt ist heute dann Pause auf dem Plan, was eigentlich schon ein bisschen vernünftiger ist.
Aber Hand aufs Herz, dir ist dann heute auch ein bisschen langweilig.
Ja, deshalb mache ich auch mit euch den Podcast hier, dass man nicht ganz so lang, dass man nicht ganz so langweilig wird.
Beinhaltet jetzt dieses Trainer haben, also wirklich Trainingsplan gut, nehme ich an, aber eben auch Ausgleichssportarten, weil du hast ja dann irgendwann auch mal die Liebe noch für, na, Liebe oder zumindest das Fahrrad entdeckt oder auch im Winter mal Tourenski gehen. Oder war das alles für dich selbst einfach Entdeckungen oder ist das jetzt auch Trainingsplan?
Ja, das habe ich eigentlich selbst entdeckt. Klar, wenn man hier in den Bergen wohnt, an den Bergen, dann macht man natürlich auch irgendwo Wintersport. Irgendwie ist klar. Und ja, wenn da Schnee vor der Tür liegt und du kannst halt schlecht einen Longrun machen, dann packe ich halt die Skier mal aus. Im Winter normalerweise will ich immer, ja, eigentlich mehr Skitouren machen, so als Ersatz für einen Longrun. Jetzt war halt, der Winter war halt ziemlich schlecht. Und von daher war ich eigentlich nur einmal auf der Ski tatsächlich. Ich wollte eigentlich jede Woche 2-3 Mal gehen, aber der Schnee war so schlecht, dann gehe ich doch eher laufen und im Winter halt schon auch viel alternativ, also hauptsächlich auf dem Rad im Keller, dann auf der Rolle fahre ich sehr viel eigentlich so als Ausgleich oder auch immer um die Beine zu schonen.
Das ist natürlich einen guten Punkt gesagt, gell? Mit deinem Umzug in die Berge. Ich unterstelle dir jetzt mal Trailrun-mäßig Wald und bergauf, bergab, Höhenmeter fressenden Traum. Longrun wird dann schon schwieriger, oder? Oder musst du dann vor bis zur Autobahn?
Nö, das geht schon. Also kann Richtung Traunstein flach rennen, eigentlich relativ. Ein paar Höhenmeter hat man immer, aber es ist eigentlich kein Problem. Das ist halt das Gute hier in Inzell, da kann man eigentlich alles machen. Also ordentlich Höhenmeter sammeln, kann aber auch schon flach laufen, das geht schon.
Du hast gerade schon im Keller die Rolle angesprochen. Du bist ja da ganz groß auch bei Swift und Community Rides, wo du sagst, hey, kommt mit rein, ich fahre da jetzt. Und du machst aber auch so Community-Läufe. Ich meine jetzt auf der Rolle, Fahrradfahren ist ein Ding, ne? Machst du ja selber für dich. Aber wie ist denn Community-Läufe? Ich meine, halten die alle deinen Pace, deine Strecke mit oder richtest du dich da nach dem in Anführungszeichen Schwächsten oder gehe nur ich davon aus, dass ich so schwach bin und es aber keinen so schwachen Läufer wie mich gibt?
Ja, auf Swift mache ich halt eher normale Radfahrten im Prinzip. Da gibt's ja viel größere Community, wo man sich irgendwelche Gruppen und so anschließen kann oder ab und zu mal so Swift Ride mit mir und so. Und Gruppenrun mache ich eigentlich nicht, weil, ja gut, also ich schließe mich manchmal irgendeiner Gruppe, die es schon gibt, an und laufe da mit, so ein bisschen. Aber im Laufbereich ist halt Swift da noch nicht so groß, dass man da großen Lauf machen könnte, weil klar, jeder normale Mensch hat kein Laufband daheim irgendwie oder die meisten nicht. Man kann rein theoretisch auch im Fitnessstudio mit dem Handy und so auf Swift dann laufen, aber Ja, aber im Radbereich ist das halt viel, viel größer und macht dann auch mehr Bock, wenn man viele Leute hat. Von daher, also hauptsächlich mache ich sowas Community Rides eigentlich auf dem Rad. Also wenn ich Zwift fahre, fahre ich immer in irgendeiner Gruppe damit.
Machst du das im echten Leben auch?
Ja, im echten Leben so Gruppenruns auf jeden Fall. Also ich war jetzt mit On war ich jetzt in quasi in Wien unterwegs und da gab's halt Samstagmorgens noch einen Shakeout-Run. Da war mal, habe ich vorher natürlich auch so ein bisschen angekündigt, dass man vielleicht die ein oder anderen Läufer trifft und so, die man kennt. Und da waren wir fast 300 Läufer am Samstagmorgen. Also so 6er Schnitt, 6 Minuten, nur 6 Kilometer, 6er Schnitt. Und ja, es war geil. Also schön durch die Stadt, so ein bisschen Sightseeing.
Sehr gut. Also da kannst du dann schon auch runterschalten.
Ja, klar.
Sehr gut. Aber ich glaube, runterschalten ist ein so ein Ding. Du hast ja wie gefühlt kein anderer den Begriff Ballern geprägt.
Mhm.
Du und schnell laufen, das ist dein Ding, oder? Weil also dieses für 6er Pace musst du dich schon zwingen.
Nö, das geht ja mittlerweile gut. Also ist auch Entspannung für mich so. Also das ist halt, ja, früher hätte ich das tatsächlich eher weniger konnt, so ganz früher. Da war alles irgendwie, jeder Lauf unterm Viererschnitt irgendwie. Aber jetzt, da ich jetzt in den Bergen wohne, wo du halt auch mal einen 8er-Schnitt berghoch joggst, wenn es halt steil wird, oder sogar 9er-Schnitt oder so, dann gewöhnt sich halt die Muskulatur und alles auch an langsames Tempo. Früher hätte man tatsächlich nach so einem 6 Minuten pro Kilometer Jog, da habe ich einmal so ein Charity-Run machen wollen. Danach tat mir alles weh, das ist krass, aber jetzt hat sich halt mein Bewegungsapparat auch an lockeres Tempo dann gewöhnt.
Und wie geht das zusammen, so langsameres Tempo und trotzdem dann die Spritzigkeit und Schnelligkeit behalten? Funktioniert das oder beißt sich das?
Nee, es beißt sich eigentlich überhaupt nicht, weil ja gibt's ja viele Beispiele. Also die Kenianer zum Beispiel in Eton und so, wo die trainieren, wenn man die sieht beim Aufwärmen oder beim Cooldown oder auch bei Slow Jogs, natürlich sind die Kerneinheiten, die sind natürlich alle sauschnell. Aber so, die machen halt dann auch mal 8 bis 10 Kilometer Dauerlauf, so um die Beine ein bisschen auszuschütteln, abends im 6er Schnitt tatsächlich. Also selbst die Weltklasse-Elite läuft auch mal ein 6er Schnitt. Das muss man halt auch können. Und ja, das ist halt so polarisiertes Training, nenne ich das ja. Also wenn Intervalle ballern, dann richtig halt. Und Dauerläufe langsam. Alles halt in einem ziemlich lockeren Bereich, also in so einem Mischbereich, so irgendwas dazwischen, zwischen ganz schnell und langsam, trainiert man eigentlich kaum noch oder wenig. Manchmal kommt man in so einen Bereich rein, aber eigentlich trainiert man ja eher ganz schnell und die Dauerläufe schon langsam.
Da hat, glaube ich, so von der Trainingslehre schon auch ein bisschen ein Umdenken stattgefunden, oder? Habe ich den Eindruck. Also ich komme ja so ein bisschen aus dem Radbereich und da ist es auch viel mehr so, dass es, weiß nicht, wie hast du es genannt? Viel
polarisiertes Training, ja.
Genau, polarisierter trainiert wird. Früher war es irgendwie, so ein Mischmasch, dass man irgendwie lange Einheiten gefahren ist, ultralange Einheiten und jetzt, glaube ich, werden die Einheiten zum Teil sogar kürzer und dafür aber intensiver und das schon super spannend. Genau, aber passt nicht so ganz zu deinem Style, oder? Wenn du sagst, hey, immer ballern und so, weil so Vollgas laufen die ganze Zeit, das wird ja auch schwierig.
Ja, na gut, jetzt sieht man halt schon den Unterschied. Also ich trainiere jetzt halt mit Herzfrequenzgurt, hatte ich früher auch nie gemacht. Ja. Und jetzt seit 1.1. tatsächlich alles mit Gurt. Also ich habe den auch immer an jetzt irgendwie. Und ja, sieht man halt deutlich die Unterschiede. Also früher hat es auch geklappt, da bin ich viel in so einem Mischbereich gelaufen, der eigentlich jetzt heutzutage eher so, den man weniger ansprechen sollte, laut Trainingswissenschaft und so weiter. Früher hat es auch geklappt, also es klappt halt auch. Aber ich denke, das Hauptding ist halt, zum Beispiel für mich jetzt, muss man mal gucken, wie sich entwickelt die Form. Also die Form ist im Moment schon sehr gut. Meine Uhr zeigt doch Top-Werte an, also aber ja, was ich halt klar feststellt, ist halt, früher bin ich dann viele Dauerläufe, so 30 Kilometer Läufe im Pace zwischen 3,30 und 3,40 pro Kilometer gelaufen. Das mache ich jetzt halt zum Beispiel gar nicht mehr, weil es zu schnell ist. wenn, dann laufe ich halt ja eher lange Intervalle in so einem Pace, aber mit locker dazwischen oder halt auf jeden Fall ein gut Stück langsamer. Also früher habe ich im Prinzip viel in so einem Mischbereich dann trainiert, vor allen Dingen auch am Berg. Da schießt mein Puls direkt hoch. Also da war ich früher mit Sicherheit oft deutlich zu schnell unterwegs, berghoch.
Ja. Gibt es sowas wie eine Vor- und Nachbereitung, die du machst beim Laufen? Also Warmlaufen, Auslaufen wahrscheinlich, aber bist du dann noch auf der Faszienrolle, machst da irgendwas oder Haustür auf und los und Heimschuhe aus, Ende?
Ja, es kommt aufs Training an. Also beim normalen Dauerlauf einfach genau Schuhe an, los, heim und Ende. Beim Dauerlauf, beim zügigen Dauerlauf auch so. Und bei Intervallen, klar, da läuft man sich halt ein und aus.
Aber jetzt nicht diese Dehnen- und Faszienschiene, was ja auch viele machen.
Ja, ab und zu mache ich schon sowas mit Blackroll oder so Recovery Boots.
Ja.
Mache ich mittlerweile schon mal und Physio halt, wenn es reinpasst,
versuche ich schon mal. Wenn der Trainer vorschreibt.
Nee, ich versuche schon irgendwie mal Physio zu machen, einmal die Woche oder so. Massage ist halt schon immer auch ganz angenehm. Wenn die müden Beine, ja, wenn die schwer sind, dann bringt das halt schon was und so. Aber jetzt so Dehnen mache ich zum Beispiel gar nicht, aber sonst halt schon Blackroll ein bisschen und halt Faszientraining und ja, halt so. Und wenn optimal ist für mich immer, wenn ich irgendwie mal in die heiße Badewanne kann, das ist eigentlich mein Lieblings- oder Sauna oder so, so Wärme tut mir ganz gut.
Ja, das ist die erste Komponente, die ich nachvollziehen kann. Sehr gut.
Weil so Kälte in Eisbad oder so, da bin ich gar kein Fan. Das hasse ich wie die Pest.
Ah ja, okay. Ja. Laut Instagram müsstest du es aber machen.
Nee, mache ich aber nicht. Das ist mir egal. Ich bevorzuge hier Whirlpool.
Ja, sehr gut. Apropos, wie ist es? Ist es ein großer Spagat, wo du sagst, hey, ich will eigentlich als Athlet wahrgenommen werden, oder bist du der Lauf-Entertainer, der Lauf-Influencer oder die Mischung aus allem?
Ja, wahrscheinlich schon so eine Mischung, aber ich sehe mich persönlich schon als Profiläufer. Ja.
Hast du mal von anderen gehört? Ah, der Neuschwan, der macht eh bloß Instagram. Oder oder ist es schon so, wo man sagt, ah, verdammt, der kann schon auch laufen?
Ja, gut, beides, klar. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine E-Mail kriege, wo irgendwie drin steht, Influencer-Anfrage, ja gut, die lösche ich halt direkt, ne? Weil dann bin ich schon ein bisschen beleidigt. Nee, so, ja, ich sehe mich halt als Läufer, ganz klar. Ich laufe halt nicht so schnell wie die absolute Weltspitze, aber ich trainiere auch ganz anders als die absolute Weltspitze. Wenn man jetzt die Top-Läufer sieht, auch die Deutschen, ich meine, das ist krass, was jetzt Hendrik Pfeiffer war jetzt Siebter beim London-Marathon und Motschmann Johannes Zehnter, das ist halt schon Weltklasse, Top 2 deutsche Läufer in der Top 10 beim London-Marathon, das gab's noch nie, das ist echt richtig krass. Aber die Jungs, die trainieren dann halt nochmal um einen ganz anderen Level halt, ne? Die trainieren in Eton, in Kenia, im Höhentrainingslager, das mache ich halt alles nicht. Also dagegen ist mein Training eher Pillepalle, sage ich mal so, ne?
Ja, aber nichtsdestotrotz hast du ja auch schon bedeutende Rennen bestritten.
Ja, auf jeden Fall. Also hab ja schon, keine Ahnung, ich war halt, das Niveau hat sich halt krass entwickelt, jetzt gerade in den letzten 3-4 Jahren auch. Aufgrund von neuen Schuhen, neuer Wissenschaft, Ernährung und alles spielt da mit rein. Und ich war ja schon Vize-Deutscher Meister im Halbmarathon bei den Männern und Dritter im Marathon. Ist ja jetzt nicht so schlecht. Das Einzige, was gefehlt hätte, wäre quasi Deutscher Meistertitel bei den Männern. Sonst hatte ich eigentlich jede Medaille schon quasi mitgenommen. Damals hat halt dann eine 66 Minuten über im Halbmarathon halt gereicht für einen Vize-Deutsche Meistertitel, ne? Aber das Niveau ist halt so krass gestiegen, auch wie gesagt durch Ernährung. Früher hat man, keine Ahnung, entweder kein Gel genommen oder man hieß es alle 10, 15 Kilometer ein Gel. Ja, jetzt haut sich jeder ein Gel alle 20 Minuten rein im Marathon, um da irgendwie möglichst viel Kohlenhydrate reinzukriegen. Dann wird das Training nochmal krasser kontrolliert, ständig Diagnostik auf dem Laufband, dann natürlich Carbon-Schuhe, machen halt 3 bis 5 Sekunden pro Kilometer nochmal schneller, das ist auf jeden Fall so. Und ja, das ist halt schon krass, was da so passiert ist in letzter Zeit.
Hm. Du hast die Ernährung jetzt zweimal angesprochen. Du hast ja auch umgestellt, deine Ernährung, und bist vegan unterwegs. Hat das Performance-Hintergründe oder ist das einfach, ja, weil du dich so am wohlsten fühlst?
Ja, eher, weil ich mich so wohlfühle und so. Und seit ich hier in den Bergen wohne, bin ich sowieso eher so Naturfan und ja, irgendwie, keine Ahnung, wenn man dann die lieben Tiere sieht, so die Kühe, die auf der Wiese gegenüber weiden, da habe ich irgendwie keinen Bock, die zu essen und so. Seitdem, und meine Frau ist eh schon lang vegan und da gab es daheim eh nur im Prinzip vegane Kost und dann hat sich das so entwickelt.
Ist der gemeinsame Haushalt leichter zu führen, oder?
Ja, das auch. Aber ja, also von daher ist es, ja, eigentlich war das einfach so, der Schritt, hat sich so entwickelt, also es war jetzt nicht unbedingt geplant, aber irgendwann fand ich es dann auch gut, irgendwie kommt, wenn dann einfach vegan, komplett vegan.
Funktioniert das alles gut? Also auch jetzt, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit dem während dem Lauf, weil wenn du jetzt mal sagst, du bist bei irgendeinem Ultra mit 100k, klar, irgendwo wird es Verpflegungsstationen geben, aber du wirst ja bestimmt auch Riegel, Gels etc. in deiner Laufweste haben. Funktioniert das mit dem Ganzen wunderbar oder sagst du, oh, es ist immer noch eine große Suche, dass man da wirklich Produkte findet, die einem zusagen?
Nö, ist eigentlich kein Problem. Also Produkte gibt's ja genug mittlerweile, die alle vegan sind, Gels, Kohlenhydratgetränke, was auch immer, Riegel. Da gibt's ja eine riesen Produktpalette, kann man sich einfach alles in seine Laufweste stoppen und ab geht's.
Ja, das ist gut. Ich frage nur, weil wir hatten mal eine Folge mit Gerlinde Kaltenbrunner, die hat nämlich Ananasdosen mit auf die 8000er gezerrt, weil die war so früh schon vegan, da gab's nichts anderes. Drum habe ich gedacht, nicht, dass du dir auch noch eine Packung Dosen-Ananas in die Hosentasche stecken musst.
Nee, es soll schon ein bisschen leichter sein.
Ja. Was hast du in deiner Laufweste dabei, wenn du so Langstrecke läufst? Was ist da drin?
Ja, es kommt drauf an. Also jetzt letzte Woche quasi Wien-Marathon. Die Woche davor habe ich einen Trail-Marathon gemacht bei mir. Einmal um Hochstaufen. Das ist so eine schöne Runde, sag ich mal. Und da habe ich noch ein paar Meter dran gehackt. Da hatte ich auch einen Marathon mit 1600 Höhenmeter. Und da habe ich hier, ich laufe halt mit Deuter, mit der Trike. Und vorne hat die zwei Softflasks. Und da habe ich dann jeweils, ja, 500 Milliliter eigentlich Kohlenhydrate drin, flüssige Kohlenhydrate, rechts und links, also quasi ein Liter Kohlenhydrate, plus je nachdem, also bei dem Marathon hatte ich noch drei Backup-Gels, das reicht dann eigentlich für den Marathon und ja, meistens noch halt Windjacke habe ich noch dabei, falls, wenn man ein bisschen höher kommt und es windet doch ein bisschen viel, dann hole ich die Windjacke raus. Und sonst, Wasser kriegt man meistens, plane ich die Route so, dass ich irgendwo an einer Alm vorbeikomme, wo man auf jeden Fall Wasser nachladen kann. Stöcke eher weniger, aber hauptsächlich halt, ja, Ernährung, die im Rucksack drin ist, und halt Backup-Jacke und Handy natürlich und Kamera zum Filmen.
Das heißt, wenn du unterwegs bist, es ist nicht geplant, oder was du machst. Du machst einfach, wenn du sagst, oh, ich renne jetzt hier gerade vorbei, Handy raus, Kamera raus, mal schnell irgendwie einen Clip von dir und fertig.
Genau. Ja, es war wie gesagt, bei dem Marathon war das lustig hier, der war ja erst anderthalb Wochen her, also es war der letzte, na gut, dazwischen habe ich noch einen Longrun gemacht, aber der letzte Marathon vor dem Marathon gestern. Aber irgendwie hatte ich Bock, da hieß es eigentlich auf meinem Trainingsplan, da habe ich ausnahmsweise mal Abweichung gemacht, sonst habe ich mich eigentlich ziemlich gut dran gehalten, aber eigentlich stand 2 Stunden Dauerlauf auf dem Plan, eher flach, in 4-Minuten-Pace oder so. Und irgendwie hatte ich Bock bis ins Gelände, also habe ich meine Trike geschnappt und die halt befüllt und dachte mir, okay, laufe ich einmal um Hochstaufen, habe ich noch nie gemacht die Runde, die ist halt echt schön. Und weil es so schön war, habe ich halt auch noch 5 Kilometer dran gehängt, dass ich auf den Marathon komme. Und währenddessen habe ich halt mit der GoPro immer gefilmt und dachte mir, ja, schneide ich einen schönen Clip, weil das Tempo war jetzt halt entspannt eigentlich. Und dann habe ich da, ja, ist halt schöne Natur, da geht der Steineralm vorbei und Reichenhall vorher, Pieding, Steineralm, um den Hochstaufen eben rum, da hat man halt echt ein paar schöne Spots. Und wollte ich eigentlich 90 Sekunden Video draus basteln. Da hatte ich irgendwie daheim doch keinen so Bock, weil ich doch ein bisschen müde war. Und auf dem Klo habe ich dann irgendwie einfach nur so in 3 Minuten was gebastelt und hochgeladen. So gerade so das Schluss von dem Marathon, waren 16 Sekunden. Das war wirklich die letzten 500 Meter, habe ich irgendwas gelabert. Und irgendwie dachte ich, jo, das ist eigentlich ganz witzig. Hochgeladen und zack, das ist das meistgesehene Video auf meinem Kanal, seit ich Instagram und so benutze. Also ja. War irgendwie witzig. Habe ich selbst nicht verstanden, keine Ahnung. Ich habe es halt einfach irgendwie gemacht, so wie immer. Und 1,1 Millionen Aufrufe bisher. Das war jetzt mein Rekord, persönlicher Rekord so.
Aber da siehst du auch, wie wenig Leute haben denn in ihrem Schneideraum direkt eine Toilette.
Ja, das man braucht nicht hier irgendwie Schneideraum, das ist alles Quatsch. Keine Ahnung, das kann man sowieso nicht beeinflussen. Ich mach's halt einfach, weil ich fand es irgendwie gut. Und dann habe ich es halt einfach hochgeladen. Und manchmal funktioniert's und manchmal funktioniert auch nicht. Also das ist dann halt so.
Ja, das ist dann so. Flo, Langstreckenläufern sagt man vermeintlich immer nach, entweder sie laufen vor etwas davon oder auf was zu. Würdest du es unterschreiben oder sagst du einfach, ich gehe laufen, weil ich gehe laufen?
Ja, ich gehe laufen, weil ich laufen gehe. Die laufen vor was davon, das ist ja totaler Quatsch. Vor was denn?
Naja.
Wenn dann laufe ich auf was zu, auf eine lange Laufkarriere laufe ich vielleicht zu, die noch hoffentlich 20 Jahre anhält. Mal gucken.
Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Wobei, jetzt demnächst wirst du vor was davon laufen, oder? Beim Wings for Life
World
Run. Da musst du tatsächlich vor dem, ja, es klingt jetzt spektakulärer, es ist vor dem Auto davon laufen.
Genau, ja.
Ja, der magst du vielleicht einmal kurz abholen, was ist das genau, wie passiert das genau?
Ja, ist immer erster Sonntag im Mai. Also Wings for Life World Run ist halt, ja, Lauf für einen guten Zweck. Also alle Gelder und Spenden etc. gehen in die Rückenmarksforschung von Wings for Life. Und da bin ich eigentlich von Anfang an dabei. Also seit 2014 gibt's den Lauf. Seit 2015 bin ich dabei. Und ja, man läuft halt einfach in Deutschland zum Beispiel dann in München gibt's den Flagship Run. Die Läufer starten eben und eine halbe Stunde, nachdem die Läufer schon losgelaufen sind, startet dann das sogenannte Catcher-Car und fährt los mit 14 km/h und beschleunigt alle halbe Stunde. Und irgendwann werden die Läufer eben eingeholt, weil das Auto immer schneller wird. Und alle, die überholt werden, sind eben raus aus dem Rennen. Und man rennt halt quasi im Auto davon. Und der am Schluss noch da ist, der gewinnt halt. Als letzter eingeholt wird, so.
Und den Lauf gibt's gleichzeitig an mehreren Flecken auf der Welt, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, früher gab es noch mehr. Früher gab es, glaube ich, 34 sogar weltweit Flagship Runs, also wo ein echtes Catcher-Car und echte Läufer so in einer Riesengruppe starten. Jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, 6 bis 8 Läufe noch. Auf jeden Fall in Deutschland in München, in Schweiz in Zug, in Österreich in Wien zum Beispiel. Da gibt's richtige Läufer. Also in München sind zum Beispiel 12.000 Menschen am Start, Läufer am Start. Und man kann halt zusätzlich mit der App laufen, also mit dem Handy von überall, eigentlich von der Haustür weg, kann man dann die App starten und das läuft dann genauso ab, eigentlich wie das echte Rennen. Man rennt halt los und eine halbe Stunde später sagt dann die App, okay, jetzt startet das Catcher-Car und fängt dann an, eben an aufzuholen mit der gleichen Speed, wie das echte Catcher-Car dann fährt.
Und wo wirst du mitlaufen?
Ja, ich laufe in München, wie immer eigentlich. Letztes Jahr war ich ja leider verletzt. Da war ich nur am Rad dabei und vor 2 Jahren habe ich München gewonnen und jetzt gucken wir mal, was dieses Jahr für Überraschung kommt.
Ich habe irgendwo gelesen, dass spekuliert wird, ob du nicht vielleicht in Wien startest, weil da die Strecke besser ist, dass du weiter kommst als vielleicht in München, weil es da irgendwann zu hügelig wird.
Ja, das stimmt schon. Also Wien ist bestimmt die schnellere Strecke, aber in München, ja, kenne ich halt alles mal. Kennt jeden irgendwie, man kennt die Abläufe. Man muss sich nur irgendwie kurz zum Start stellen und losrennen. Und in Wien, weiß ich nicht, war ich halt noch nie beim World Run. Mit Sicherheit auch cool, aber weiß ich nicht, klappt alles. Finde ich vom Hotel schnell zum Start, dann ist man immer ein bisschen unter Anspannung. Und wenn die Abläufe alles da so klar sind, wie man es sowieso kennt, weil ich schon oft in München jetzt war, weiß ich direkt, okay, da ist das und so, kein Stress. Da ist man entspannter und zwar ist hin raus nach dem Marathon wird's halt echt profiliert, die Strecke. Aber Vorteil ist halt auch noch, dass David Schöner, der auch schon ein paar Mal gewonnen hat in Deutschland, David Schöner läuft wieder und noch zwei, drei andere richtig schnelle Jungs. Da hat man vielleicht echt auch eine Gruppe, wo man halt die ersten hoffentlich vielleicht 50 Kilometer zusammenbleibt oder zumindest mal bis Marathon oder so. Und ja, dann schnacken wir ein bisschen wie ein harter Trainingslauf. Und bis Marathon kann man sich auf jeden Fall unterhalten und sich supporten gegenseitig. Das ist ja auch wichtig und bringt auch halt auch was. Und ein bisschen Ablenkung ist es halt auch. Und danach irgendwann geht dann halt der Fight los. Und dann wird es halt zeigen, wer zuerst Krämpfe kriegt.
Also schön, wenn es erst nach 50 Kilometer ernst wird.
Genau.
Sehr schön. Das ist ja halt so, dieses Event, die Veranstaltung, der, nennen wir es mal salopp, Wettkampf. Du hast ihm ja vielleicht so ein bisschen was zu verdanken, Fame-mäßig, aber die Veranstaltung ja auch dir irgendwie, weil du stellst da ja seit Jahren das größte Team. Du bist auf gefühlt jedem Poster drauf. Du hast da auch viel gemacht. Wie ist das für dich so? Hast du da eine besondere Verbindung dazu oder ist es halt auch einmal im Jahr Business as usual?
Nee, ich finde es schon immer wieder cool. Also jeder Lauf ist halt immer anders da, obwohl es jetzt auch in München wieder ist. Aber irgendwie passiert immer was. Keine Ahnung, einmal ist Schnee beim Start, dann ist super heiß. Man weiß nie, was passiert. Ne, wenn ich jetzt wie gestern Wien-Marathon gelaufen, wusste ich, okay, wenn alles gut läuft, laufe ich 2:28. Okay, bin ich 2:28 gelaufen, ist halt planbar. Und beim World Run ist halt immer was anderes. Also man kann es nie so genau Plan und am Ende zum Beispiel die Top-Läufer, die Top 5, ist dann halt auch so ein bisschen Glückssache. Die sind alle fit, die Jungs. Da ist halt echt auch so ein bisschen wetterabhängig. Jetzt vielleicht in Wien sind es 15 Grad ohne Wind. In München hast du wieder 30 Grad mit Gegenwind. Ja, dann hast du natürlich verloren, aber es ist dann halt so. Also bleibt halt immer spannend, was passiert. Und man kann es da nie genau sagen. Das ist halt ganz cool und sowieso für einen guten Zweck und mit meinem riesen Team, das ich seit 2016 am Start habe, also weit über eine 500.000 hat mein Team allein schon gesammelt quasi für einen guten Zweck und im Schnitt weit über 1.000 Läufer immer in meinem Team. Also es ist halt schon geil, auch die Leute dann so zu treffen vor Ort. Macht Spaß.
Wie funktioniert das, dass du so viele Teammates hast? Also, ich meine, ja, jetzt gibt's das nicht erst seit gestern, das Team, glaube ich, das ist vielleicht ein Grund, aber gibt's noch was anderes?
Ja, keine Ahnung, also vielleicht auch, weil ich auch viele echt kenne, also es ist ja, keine Ahnung, es gibt ja irgendwelche Fitness-Influencer, die haben 3 Millionen Follower oder sowas auf Instagram, aber mal ganz ernst, von den 3 Millionen kennen die vielleicht 1.000, wenn es überhaupt 1.000 sind, die davon kennen. Das sind halt irgendwelche, die denen folgen. Aber bei mir ist so gefühlt von den 137.000 oder was ich bei Instagram habe, so gefühlt, so kenne ich halt von den 100.000 oder so. In echt. Irgendwie nicht ganz, aber so mal blöd gesagt. Aber das macht halt Bock, wenn ich die halt in echt treffe. Und ich gucke auch, was die anderen machen. Das ist ja nicht so, dass ich denen nur aus Spaß folge oder mich interessiert ja wirklich, was die anderen so machen. Und dann denke ich mir, ah, den kenne ich doch. Hey, du bist doch der und der Marian oder was weiß ich was. Dich kenne ich, habe ich gestern noch was von dir gelesen, bist die in die Zeit gerannt. Ich verfolge das ja auch alles und ist ja immer ganz cool, so in der Community da das zu geben.
Also ein echter bunter Hund.
Ja, macht dir Spaß. Also alles andere wäre ja langweilig irgendwie.
Und du bist da dann letzten Endes der Teamkapitän. Also klar, ich melde mich an, trage ein, für was für ein Team ich mache. Hast du als Teamkapitän Aufgaben? Hast du To-Dos oder ist das einfach, du bist das halt?
Ja, also ich versuche natürlich schon, die Leute zu motivieren. Dann gibt es halt in der App so Chat, da motiviere ich die immer. Und jetzt müsste ich demnächst nochmal was raushauen. Okay, noch 1,5 Wochen, was geht ab? Seid ihr fit? Oder wer ist noch nicht angemeldet, bitte meldet euch doch an und so. Und ja, und nächste Woche halt vor dem Lauf in München treffe ich auf jeden Fall samstags nochmal die Team, muss ich noch ankündigen, aber dann werde ich auf jeden Fall nochmal Teamtreffen machen für die Leute, die schon Samstagmittag da sind im Olympiapark.
Ja, da gibt es halt wirklich Gruppenbild mit Such
ja, für, ja.
Wo du bist.
Ja, klar. Also vor 2 Jahren habe ich es gemacht, letztes Jahr nicht, aber ja, sonst mal ist eigentlich, probiere es immer einzurichten. Also dieses Jahr auf jeden Fall nochmal am Samstag und dann, ja, keine Ahnung, wer da ist, kommt halt und dann pushe ich die noch mal ein bisschen und ja, reden mal ein bisschen und Sonntag geht's dann los.
Ja, das ist, glaube ich, aber auch wirklich das Schöne bei dir, dass du ja tatsächlich äußerst nahbar bist und auch wirklich ja, ich möchte es nicht vielleicht sagen, nicht die Nähe suchst, aber die Nähe zumindest anbietest.
Ja, würde ich auch so sagen, ja.
Ist es generell für dich so, wo man sagt, der Flo, der sieht schon so lustig aus, der sieht jetzt schon nicht so aus wie so der verrückteste Leichtathlet, der hat Tattoos, der hat einen lustigen Bart, so gefühlt irgendwie hat man auch im Hinterkopf, verzeih mir, so die leichte Helge Schneider Assoziation, wo man dann immer sagt, jetzt sagt er gleich was. War jetzt gar nicht so lustig. Oder ist es gar nicht so, wo du sagst, nee, ich komme einfach irgendwie als vielleicht schon bisschen mehr der Vogel rüber, aber ich habe jetzt nicht den Drang, krampfhaft lustig zu sein oder sonstiges?
Naja, also, ja, ich bin halt immer gut drauf, irgendwie so richtig lustig sein, so gezielt will ich eigentlich nicht. Also ich mache halt auf das Bock habe und manche Leute finden es halt irgendwie witzig, manche vielleicht nicht oder so. Ist mir dann auch egal, aber ja, manche, keine Ahnung, ich mache halt schon auch mal gern Späße oder ich gucke mir auch irgendwelche witzigen Videos gerne an. So ein bisschen Witzbold bin ich halt schon, war ich auch schon in der Schule früher irgendwie auch nur Scheiß gemacht. Und die Lehrer nachher ein bisschen geärgert und so, das sollte man natürlich nicht machen. Aber ich war schon irgendwie immer ein bisschen anders irgendwie. Aber ja, eigentlich finde ich mich ganz normal.
Ja, nein, verstehe mich da nicht falsch, das wollte ich dir jetzt nicht attestieren, aber ich finde, was du vorher gesagt hast, mit so, dass dein erstes Rennen so mit Vans und Jeans gelaufen ist, ich meine, gerade das finde ich, das glaube ich dir einfach ungesehen, weil genauso der Typ bist du ja auch einfach. Hat es auch so ein bisschen was mit deinem Laufidol zu tun?
Nee, eigentlich eher nicht, also... Ja, ich habe mehrere Idole eigentlich mal. Früher war mein Laufidol Haile Gebrselassie, der ja damals alles dominiert hat. Erster Äthiopier, der ja sämtliche Weltrekorde weggeknallt hat. Früher 5.000, 10.000 und Marathon-Weltrekordler. Das war so mein erstes Großidol. Und später kam halt irgendwann mal Prefontaine dazu, aber auch eher durch Zufall, weil ich in London gewohnt habe damals und da mir so ein Buch von dem irgendwie in die Hände gefallen ist. Und dann fand ich das auch inspirierend, halt die Geschichte von Prefontaine. Und ja, das hat mich auch inspiriert irgendwie. Und noch ein zweites Buch hatte ich da auch gelesen. Normal lese ich nicht so, aber da hatte ich irgendwie Lust. Da hatte ich das Prefontaine-Buch, dann fand ich cool. Und dann habe ich noch so ein anderes Buch gefunden, The Ghost Runner hieß das. Und das hat mich quasi zum Ultralaufen inspiriert, die zwei Bücher.
Okay. Genau. Ich habe immer gedacht, der Schnauzer wäre die Hommage an Prefontaine.
Nee, der kam schon vor.
Er hat selbst gewachsen.
Der kam damit so. Ja, der ist dann von selbst gewachsen.
Ah, okay.
Der ist einfach so, es war der plötzlich da über Nacht, morgens aufwacht, hoch, was ist das?
Was ist das? Der passt gut, den lassen wir.
Sieht gut aus, okay.
Sehr schön. Jetzt hast du gerade Buch gesagt, ganz kurz, also man glaubt immer nicht, aber ich habe auch mal eins gelesen. Born to Run. Hast du es zufällig auch gelesen?
Nee, nicht ganz. Da habe ich irgendwie in der Mitte aufgehört oder so.
Ah, okay.
Das hat mich nicht so gecatcht irgendwie.
Ich fand es wahnsinnig faszinierend. Wie gesagt, ohne Laufschuhe zu besitzen, fand ich das trotzdem sehr faszinierend und habe da dann gelernt, dass ja. Oder was heißt gelernt, für mich mitgenommen, dass der Western States 100 so das Hall of Fame-Ding ist. Da hattest du ja auch schon mal das Glück, auftreten, auflaufen zu dürfen. Ist das wirklich so das Rennen oder?
Na, mittlerweile gibt es ja schon Prestige-Rennen, also was ich, UTMB gehört immer noch dazu, dann natürlich Hard Rock 100. Western States war halt das erste 100-Meilen-Rennen quasi. Wenn das so stimmt, was immer gesagt wird, aber war anscheinend so. Ist halt schon krass. Also Stimmung, das ist halt alles schon echt richtig cool da. Ich war ja vor Ort, da haben wir auch in YouTube ein Video mit Red Bull gedreht und ja, es war schon krass. Also bis 100 Kilometer war ich da ganz gut und noch unterwegs, aber die letzten 60 Kilometer, also bis zum Ziel, das war absolute Kampf nur noch. Hat nicht mehr viel mit Laufen zu tun gehabt, aber ich wollte es unbedingt schaffen. war halt Neuland für mich. Also ich bin noch nie weiter gelaufen als 100 Kilometer und dann halt noch 60 dranhängen, ist natürlich schon extrem. Und in der Hitze bei meinem Lauf, ja, der ist halt schon speziell, weil es geht halt morgens früh los. Beim Start waren es halt 5 Grad und Mittagshitze 41 Grad, also 36 Grad Unterschied, so von morgens bis mittags. Und dann halt direkt ein Anstieg von 1900 von Squaw Valley auf 2,8 knapp, also fast 1000 Höhenmeter berghoch. Und dann bleibt man halt eine ganze Zeit lang über 2,5 halt. Da ist die Luft dann auch dünn, also kommt halt viel zusammen. Und aber es ist halt ein geiles Rennen, weil du halt an den VPs, also an den Verpflegungspunkten, da ist halt die Mega-Stimmung und du läufst da zwischendurch, läufst du da durch die Walachei da und irgendwie durch die Natur. Das ist mega geil und denkt so, ja, keine Ahnung, man ist halt für sich irgendwie, kann dann so ein bisschen träumen. Und an der Verpflegungsstation geht es dann immer voll ab. Da kommt plötzlich, stehen da irgendwie hunderte oder tausend, ne, tausend nicht ganz, aber schon 500 Menschen vielleicht, die da voll abgehen und dazwischen ist halt komplette Ruhe. So, das ist irgendwie geil.
Jetzt hast du gerade auch vom UTMB gesprochen. Den bist, glaube ich, noch nie mitgelaufen, oder?
Nö, bisher noch nicht. Also ich war mal für den OCC qualifiziert, aber da hatte ich dann auch leichte Verletzungen und konnte dann nicht starten. Ja, wenn es sich da gibt, würde ich mal noch mitlaufen. Aber also in der Lotterie bin ich, glaube ich, für nächstes Jahr dann noch drin, weil ich die Punkte noch habe oder so, weiß ich gar nicht ganz genau. Aber ist jetzt kein Muss. Im Moment glaube ich eh wieder kürzer.
Gibt's aber da Ziele oder Träume, wo du sagst, oh, das würde ich noch gern laufen? Oder gibt's da jetzt keines, wo du sagst, diese vermeintliche Bucketlist des Laufens?
Ja, eigentlich schon. Also UTMB war eigentlich immer Ziel, dass ich da mal rennen kann oder starten kann. Mittlerweile hat sich wieder ein bisschen so runtergefahren. Also im Moment bin ich wieder kein so Fan. Wahrscheinlich, wenn ich es im August dann live wieder verfolge, wäre ich wieder Fan. Das ist bei mir immer so ein bisschen schwankungsmäßig. Im Moment bin ich eher so, okay, keine Ahnung. Ich merke halt, ich bin immer noch fit auf den kurzen Distanzen. Dann juckt mich immer noch irgendwie mal noch einmal die 10 Kilometer unter 30 Minuten zu rennen. Wobei es halt alles natürlich schon ein bisschen wild ist, weil, sagen wir mal so, wenn du UTMB starten willst, dann musst du dich natürlich auf sowas konzentrieren und natürlich auch Quali-Rennen machen, mache ich halt alles nicht. Also ich hoffe halt, ich denke mir dann immer, okay, keine Ahnung, vielleicht habe ich Glück in der Lotterie, dann soll es so sein, dann bin ich dabei, dann renne ich da. Und aber ich bin keiner so, der sich dann so explizit darauf vorbereitet. Ich laufe halt immer schon eher noch nach Gefühl oder nach dem, wo ich Bock drauf habe irgendwie. Im Moment ist so, also eventuell starte ich beim Mozart-Marathon, der ist ein UTMB-Rennen, aber nur der Marathon. Das heißt, da könnte man sich rein theoretisch, wenn ich Top 3 laufe, für ein OCC qualifizieren. Da wäre man halt auch in Chamonix dabei. Aber nach dem Wings for Life World Run will ich eigentlich eher wieder ein bisschen kürzere Sachen machen. So ein paar kurze Bergläufe und eher im Sommer eher 5.000 und 10.000 Meter, vielleicht mal ein Halbmarathon. Aber so ganz lange Sachen im Moment, weiß ich nicht. Im Moment bin ich eher so auf die kurzen Sachen eingestimmt und im Herbst will ich auf jeden Fall ein langes Projekt machen. Das steht auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich fest, ja.
Was heißt Glück in der Lotterie? Das hast du jetzt zweimal gesagt. Das
ja, ja gut, ich habe letztes Jahr bin ich Nizza 100 Kilometer gelaufen. Also ein UTB-Rennen, da war ich 12. und da gab's, glaube ich, 3 Running Stones. Da gibt's halt so Running Stones, die muss man sammeln, also in Quali-Rennen quasi. Und sobald man halt ein 100K-Rennen mit so und so viel Höhenmeter abgeschlossen hat und diese 3 Running Stones hat, kommt man eben in die Lotterie vom UTMB. Allerdings sind da halt wie viele Tausende drin. Also es ist halt schon nicht so wahrscheinlich, dass 3 von den Steinen, von meinen Steinen da quasi gezogen werden. Also man hat quasi 3 Lose in der Lotterie mit drin und umso mehr Running Stones ich drin habe, habe ich 20 drin, ist die Chance natürlich größer, dass mein Los gezogen wird, eins von den 20. So habe ich nur 3, glaube ich, drin oder 6 habe ich sogar, 6. Ich weiß nur nicht, wie lange die halten, die verfallen irgendwann. Aber rein theoretisch hätte ich 6 in der Lotterie und mit bisschen Glück wird man halt gezogen oder auch nicht.
Und dann bekommt man wie viel Wochen vorher Bescheid oder wie viele Tage vorher Bescheid?
Also die Lotterie ist immer im Januar, glaube ich. Also die ist jetzt für dieses Jahr ist schon vorbei. Also das heißt, nächste Lotterie wäre im Januar 2025 und wenn man dann gezogen wird, ist man quasi im August 2025 dabei.
Okay.
Also das wäre die nächste Option für UTMB wahrscheinlich, weil ein langes Rennen werde ich jetzt nicht machen, wenn dann OCC.
Genau. Aber der Fokus eher auf kurz und schnell.
Im Sommer ja, weil es ist auch viel zu warm, um lang zu rennen. Also ganz ehrlich, macht doch keinen Spaß. Da gehe ich lieber ins Freibad eine Runde noch.
Ja.
Mach ich meinen Lauf, Stunde ballern, dann schön ins Freibad, bisschen bräunen. Und die langen Sachen, die mache ich eher gern im Frühjahr oder im Herbst eher. Also es schadet ja auch nichts, wenn man im Frühjahr, außer man hatte natürlich Ultra-Trail-Rennen im Sommer, dann muss man natürlich auch dafür trainieren, ist klar. Aber im Sommer mache ich eigentlich nie irgendwelche langen Wettkämpfe, außer damals den Western States, der ist Ende Juni. Aber im Moment nicht. Und ein bisschen Speed nochmal aufzubauen, schadet halt keinem was und so. Und auf jeden Fall will ich, also einen langen Ultra über 100 Kilometer werde ich auf jeden Fall noch machen dieses Jahr, aber eher im Herbst.
Okay. Ja. Dann Sommer hin oder her, was macht die Laufbahnkarriere? Da hast du ja auch schon ein paar Duftmarken gesetzt.
Ja, also wenn das Wetter schlecht ist, bin ich auf dem Laufband. Gerade bei so kurzen Sessions bis eine Stunde oder so ist das eigentlich ganz entspannt. Und im Sommer natürlich, wenn das Wetter passt, bin ich immer draußen am Berg oder im Flachen, aber wenn es jetzt richtig übles Wetter ist, so jetzt hat es nochmal geschneit heute Morgen zum Beispiel, dann laufe ich lieber auf dem Laufband, weil man einfach auch in kurzer Hose trainieren kann und man hat sein Getränk direkt parat und man hat halt schon für mich jetzt viele Vorteile.
Aber nicht nur Trainingsläufe finden da statt, oder? Sondern du hast auch schon zwei Rekorde aufgestellt auf dem Laufband.
Ja, genau. Also 50 Kilometer Weltrekord. Damals wie quasi 2020, wie Corona so angefangen hat, bin ich 50 Kilometer Weltrekord gelaufen und ja, der wurde dann halt direkt irgendwie nochmal 2-3 Mal geknackt oder 4 Mal sogar, weil die Jungs das dann mitbekommen haben, okay, das ging irgendwie ab, weil ja, es gab damals keine Laufwettkämpfe und dann habe ich mir halt was gesucht, was kann man noch machen, ja gut, Laufband halt, bin ich eh schon immer viel auf dem Laufband gerannt, so im Training auch. Und dann dachte ich mir, ja gut, ob ich jetzt 30 oder 50 Kilometer auf dem Band renne, 50 geht auch irgendwie. Und da habe ich halt den Rekord geknackt und danach haben es direkt 3-4 andere Jungs gebrochen, meinen Rekord. Und ja, dann dachte ich mir irgendwann, okay, na gut, den schaffe ich halt nicht mehr, das ist zu schnell jetzt, weil der Schnellste ist halt die schnellste jemals gerannte Zeit über 50 Kilometer gerannt. Also der war auch schneller als der Straßenweltrekord. Also das ist bisher, glaube ich, immer noch die schnellste 50 Kilometer Zeit ever. Und ja, gut, da komme ich halt nicht ran. Und dann dachte ich mir, dann laufe ich halt ein bisschen länger. Und dann bin ich 2021 halt 100 Kilometer gerannt. Und der besteht jetzt noch, weil 100 Kilometer auf dem Laufband, ja gut, das muss man auch wollen, ne?
Das muss man mögen.
Ja. Auf deinem Insta-Kanal sieht man ab und zu so Bilder oder habe ich ein, zwei Bilder gesehen von diesem Riesenlaufband. Das ist, glaube ich, das Laufband in Ruppolding, oder? Vom
genau.
Zentrum von den Langläufern. Den Rekord, bist du denn auf dem Laufband gelaufen, auf diesem Riesenteil?
Nee, den bin ich auf dem Band gelaufen, auf dem ich auch gerade hier den Podcast aufnehme. Ich stehe hier auf dem Laufband. Also auf dem normalen Laufband.
Bewegen Sie deine Beine unten.
Und wir sehen ja, ich muss ja zwischendrin ein bisschen bewegen, ein bisschen trainieren und so.
Nee. Jetzt, wo du einen Trainer hast.
Nee, ich habe HP Cosmos Kasar heißt das. Das habe ich hier, also das Weltrekordband steht bei mir im Keller hier. Und ja. Und das in Ruppolding ist halt, ja, eigentlich, wie du es schon sagst, am Olympiastützpunkt, das wird ja hauptsächlich für Biathleten und Langläufer genutzt. Da machen die halt mit Rollerski oder auch für Skitourengeher, machen die ihr Laktattest, Leistungstest.
Aber ja. Blöde Frage, wenn du zu Hause den Weltrekord läufst, klingelt dann in der Früh der Notar und stellt sich neben dein Laufband oder sagt man, nee, ich habe das jetzt an Stelle XY angekündigt und hier ist meine Zeit, das ist auch so, ihr könnt mir schon glauben.
Nee, das haben wir schon in einem Fitnessstudio in Traunstein gemacht.
Ah.
Und dann halt mit zwei Laufbändern, man weiß ja nie, falls eins ausfällt, gab es ein Ersatzband, das ist genau die gleiche Pace, also exakt genauso gelaufen wie das, auf dem ich war. Da hätte man rein theoretisch rüberspringen können, wobei das Laufband beim richtigen Rekord darf eigentlich nie leer laufen. Das heißt, du musst halt immer draufstehen. Sobald es Lauffläche verlässt und die bewegt sich noch, ist schlecht. Also rein theoretisch, du dürfst es absteigen, das Ding stoppen, da muss das Band aber stehen, also könntest du aufs Klo gehen dann, aber das Band muss halt stehen, das darf halt nicht weiterlaufen, das ist auch klar. Dann hätte halt nebendran im Ersatzband jemand Stopp drücken müssen direkt und dann wäre ich auf dem weitergelaufen, so muss man ja alles durchgehen, jede Situation. Aber ich bin zum Glück halt nicht abgestiegen, bin durchgerannt. Einmal musste ich tatsächlich bei dem 100 Kilometer Rekord, einmal war ich so kurz davor, okay, muss ich jetzt auf die Toilette oder nicht? Kann ich noch anhalten? Okay, dann laufe ich halt noch ein bisschen schneller, dann ist schneller vorbei. Aber da hat dann alles gut geklappt und das haben wir halt ja mit ein, zwei Sponsoren, also mit Garmin, mit meinem Uhrensponsor, haben wir das da in die Wege geleitet und da gab's auch Live-Tracking, das kann man sich auch auf YouTube nochmal angucken, da ist sogar in ganzer Länge, das haben wir halt auf Seite von Beat Yesterday, von Garmin, so gestreamt und so und ja, dann ging das eigentlich ganz gut.
Jetzt hast du auch gerade gesagt, mit Garmin bist du ja schon ewigst verbandelt gefühlt, oder? Gab's da so, wo du sagst, Entwicklungsschritte an der Uhr, an dem Softwareprogramm laufen, wo du irgendwie beteiligt wurdest oder so? Weil man sieht ja auch oftmals, dass du eben wieder sagst, hey, jetzt 100% fit, jetzt das gelaufen, oh, meine Uhr sagt, ich muss laufen. Ist es einfach eine schöne Partnerschaft oder bist du da beteiligt, also nicht beteiligt an Garmin, sondern an der Entwicklung beteiligt?
Ne, an der Entwicklung eigentlich nicht. Also das wäre wahrscheinlich zu aufwendig oder so. Aber ja, ich habe die Uhr halt immer an, klar. Auch so im Training und auch beim Schlafen, um mal zu überprüfen. Das ist ja immer ein guter Wert halt. Jetzt zum Beispiel nach dem Marathon, da sind halt die Werte total im Keller heute Morgen so. Und dann ist es auch schlau, auf die Uhr zu hören, heute kein Training.
Und die Uhr sagt, bleib liegen. Das,
ja, oder wenn die HFV, also die Herzfrequenz, Variabilität, also der Wert, wenn der halt im Keller ist, ja gut, dann liegt halt was an. Entweder ist man halt hart überbelastet oder es kommt ein Infekt und da kann man sich schon echt sehr gut dran halten an die Werte.
Und außerdem braucht man die Uhr ja auch, um dann mitzutracken für Strava, oder?
Genau, Strava muss man natürlich auch mitmachen.
Aber da ist es ja gefühlt genauso wie bei deinem Laufband, oder? Kaum läufst du Strecke XY in Zeit Z, irgendeiner setzt sich dran und versucht dir die gleich wieder abzuluxen. Das ist ja so gefühlt dein Lieblingsspiel oder das Läuferlieblingsspiel, die Zeit zu knacken, die du vorläufst oder du versuchst, andere zu knacken.
Ja, macht ja schon Spaß irgendwie, wenn man, gerade wenn man so ist, irgendwo ist, wo man noch nie war und sieht da, da gibt's hier so einen Rekord irgendwie von A nach B, irgendeinen Berg hoch oder sowas, dann verleitet das schon mal, hier ein bisschen mehr Gas zu geben oder so. Okay. Wobei ich das jetzt im Moment nicht mache, weil es wird halt nicht in meinen Trainingsplan passen. Das ist halt dann ein bisschen, naja, manchmal wird man doch gern mal noch ein bisschen Gas geben, aber ja, jetzt. Bevor es Ärger gibt. Weil dann ist man doch in einem Bereich, meistens, wenn man auf so einem Segment dann Vollgas gibt, halt, wo man eigentlich vielleicht an dem Tag nicht unbedingt landen sollte in dem Bereich. Von der Herzfrequenz her dann, genau. Ja, ja, aber sonst ist Strava halt schon mega cool, eigentlich so auch. Ja, ist halt auch. Ja, jetzt beim Marathon habe ich jetzt kein Segment erhascht, weil auch auf der Strecke ist, glaube ich, auch ein Halbmarathon, dann sind die natürlich viel schneller. Ja. Das Halbmarathon und Marathon in einem und dann sind die Halbmarathonläufer, natürlich laufen die viel schneller los als der Marathonläufer, ist auch klar. Da kann man dann kein Strava-Segment irgendwie knacken, das ist logisch.
Also dann vielleicht auf dem nächsten Wings for Life Run, oder? Gibt es da
Segmente? Ja, mit Sicherheit, aber mittlerweile ist halt alles auch so ein bisschen überfüllt mit Segmenten. Also im Moment habe ich auch weniger Lust, so welche zu laufen, weil rein theoretisch kann ja jeder so ein Segment anlegen, du vor deiner Haustür oder was weiß ich. Und manche Segmente sind dann auch so ein bisschen, naja, okay, da hast du eine Gerade an einem Fluss, dann ist an dieser Gerade gibt's dann 5 Segmente, obwohl eigentlich das eigentlich nur eins sein müsste oder so, meiner Meinung nach. Das ist dann manchmal auch ein bisschen too much irgendwie. Und so, ich laufe halt gerne irgendwie, wenn ich was laufe, irgendwie schon was Besonderes, das muss schon irgendwas sein, was irgendwie kein so 0815 Ding, wenn, dann muss es irgendwie was sein, was knallt, irgendwie ein Rekord, wo auch jeder was an, wo jeder was mit anfangen kann oder rein theoretisch, wo es jeder was, wo jeder es auch vielleicht nachlaufen kann oder so. Also irgend so ein 300 Meter Stramm, Sprint von Ampel A nach Ampel B oder so, das ist halt irgendwie blöd. Von gibt's so Tausende, das kann ja, wie gesagt, jeder sowas anlegen, so ein Rekord, aber oder jetzt, ich finde halt so prägnante Sachen besser, irgendwie so einmal um Ammersee, wie ich jetzt gemacht habe, den FKT, also den Rekord aufgestellt, einmal im Ammersee von diesen gestartet bis diesen, da kann jeder was mit anfangen und gut ist, also mehr brauchst du auch nicht, oder was weiß ich, irgendeinen Berg hoch vom Parkplatz bis Gipfelkreuz, so Sachen, wo auch jeder irgendwie nachvollziehen kann, aber da gibt's mittlerweile halt so viel Segmente, die so unnötig sind irgendwie, wo man auch selbst teilweise nicht nachlaufen kann, weil 10 Kurven drin sind, das kann man halt nie treffen, dieses Segment mit der Uhr oder so, das finde ich dann immer ein bisschen blöd.
Aber ich meine, mich zu erinnern, dass du mal einen relativ legendären Battle, sage ich jetzt mal ganz martialisch, mit Anton Palzer hattest, wie du bist losgelaufen, kaum hattest du die Laufschuhe aus, ist er hinterher gesaust und wieder geschlagen und wieder und rumgekehrt. Ist es, wo man dann sagt, mit Augenzwinkern, das macht Spaß, oder wetzt man daheim eigentlich schon das Messer?
Nee, es war eigentlich die allerbeste Geschichte, weil da war ich noch nicht so lang hier. Und dann Watzmann halt, kennt auch, ne, natürlich jeder, der so bergaffin ist, irgendwie der Watzmann. Und gibt's halt vom Wimbach-Kries Hütte unten startet die Tour eigentlich, Wimbach-Kries Hütte bis Watzmann Haus, dann weiter Hochreck, dann natürlich Überschreitung und hin wieder runter. Wimbach-Kries Hütte, nee, wie heißt der Start?
Wimbach-Brücke.
Wimbach-Brücke, ne? Wimbach-Brücke, genau. So, und dann gab's halt ein Segment von Wimbach-Brücke bis Watzmannhaus sind, ja, ich müsste nochmal nachgucken, aber um die 7 Kilometer mit 1300 Höhenmeter bis Watzmannhaus. Aber alles steil, aber guter Weg. Also kein harter Trail, nur das letzte Stück ist ein bisschen Trail. Aber bis zu der einen Alm, wo ich nicht weiß, wie sie heißt, ist es eigentlich Forstweg sozusagen, aber steil halt. Und da hat Toni Palzer den Rekord gehabt in 56 Minuten irgendwas. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin dann hoch, hat dann 58 Minuten, aber war nicht komplett im Sack und dachte, okay, da ist noch Luft. Also probiere es nochmal, jetzt trainiere ich ein bisschen am Berg. 56 geht auf jeden Fall. Und dann bin ich 53:12 oder sowas. Also war 3 Minuten knapp schneller. Dachte ich so, geil, schneller als Toni Palzer. Das ist eine Ansage. Und das hat er natürlich direkt gecheckt und hat dann hier gesagt, Flo, mein Freund, keine Ahnung, auf seinem bayerischen Slang, ich kann leider kein Bayerisch. Hat's nicht lange gedauert, 2 oder 3 Tage ist er hochgerannt und hat natürlich seinen Hausberg verteidigt und ist dann in 49 Minuten hoch, was schon 4 Minuten nochmal schneller wie ich oder 3,5. Also richtig brutale Zeit. Allerdings, jetzt kommt's, hat seine Garmin-Uhr nicht richtig getrackt. Also man hat die Zeit gesehen, aber es wird auf Strava irgendwie nicht erkannt, warum auch immer, weil seine Uhr doof war. Irgend so eine uralte Garmin-Uhr, natürlich, die war gefühlt 100 Jahre alt, die Uhr. Und dann dachte ich mir so, okay, weil, keine Ahnung, ich wusste ja, dass er es gemacht hat. Es ist klar, dass der schneller ist am Berg, weil er ist ein Tier. Also seit 49 Minuten habe ich natürlich gesagt, okay, geil, Toni Rekord, ich glaube, ich habe da noch gepostet, geil, Toni Palzer neuer Rekord, 49 Minuten, richtig krass. Ich glaube, das natürlich auf jeden Fall dem, also der ist ein feiner Kerl. Und weil seine Uhr nicht mehr ging, habe ich halt eine von meinen, ich habe gerade neue bekommen von Garmin, also habe ich meine alte gegeben, die eigentlich auch noch komplett neu war. Aber dann habe ich ihm meine gegeben, meine Phoenix, und Dann kam Hannes Namberger, hat Watzmann Überschreitungsrekord, also Watzmann Umrundung. Toni Palz hat den Rekord abgeholt. Toni hat den vorher in 3:01 gehabt und dann ist Hannes gekommen mit, ich glaube, 2:58, allerdings bei richtig schlechtem Wetter mit Schnee und allem. 2:58. Und 2 Tage später hatte Toni dann wieder gekontert, genau die gleiche Situation wie bei mir. Und ist dann mit meiner Uhr 2:48 gerannt, was halt phänomenal dann war.
Ja, war nicht, was ihr da losgetreten habt.
Mehr oder weniger so Battle angerichtet da, also nicht unbedingt, aber der Hannes hat es auch so ein bisschen losgetreten, dann ging es der Battle halt um Watzmann-Rekord und das hat er dann tatsächlich mit meiner Uhr gemacht.
Aber das läuft alles im jeder gönnt dem anderen und unter wirklich sportlich freundschaftlicher Wettkampf. Also ihr redet alle noch miteinander.
Na klar, ja. Also ich bin da, wer schneller ist als ich, der ist halt schneller. Das ist halt so. Ja.
Sehr gut. Kannst du jetzt irgendwas schon sagen, wo du sagst hast, im Herbst noch mal was Langes? Ist es was Konkretes oder sagst du einfach, nee, nur im Herbst mal was Langes? Das wär's dann eigentlich, was es an Plan. Ja,
eigentlich würde ich gerne ein Projekt nochmal machen, weil ich hatte schon so ein paar Projekte gemacht mit Red Bull auch und von Laufen nach Laufen war so eins. Das hat halt richtig Bock gemacht, auch wenn man mal nicht unter Zeitdruck ist im Prinzip, halt sowas, ein langer Lauf. Oder einmal bin ich von der Haustür hier weg, einmal komplett Chiemgau durchgerannt, 200 Kilometer von der Haustür weg. So ein Tag ist man danach natürlich völlig im Sack, aber ist auch irgendwie geil. Und sowas würde ich gerne halt nochmal machen. Und ich habe jetzt ja im Moment die Rekorde um Ammersee, Starnberger See und Chiemsee, die Bestzeiten. Der eine oder andere wird mit mir in Sicherheit noch probieren, mir abzuluxen, aber da ist noch Luft nach oben, also ich bin bereit. Ansage Nummer eins und Nummer zwei wäre halt, okay, was fehlt dann noch an Seen in Deutschland und was sind so die größten Seen? Ja, die bayerischen Seen habe ich eigentlich, es gibt, der größte See in Deutschland ist ja eigentlich der Müritzsee. Da gibt es auch einen Lauf im August, aber der passt eigentlich nicht so ganz rein. Aber das ist eigentlich offiziell der größte See in Deutschland, der jetzt komplett in Deutschland ist. Und was gibt's sonst noch? Bodensee. Aber Bodensee ist halt, jetzt streiten sich die Leute da auch, glaube ich, so ein bisschen, weil Deutschland, Österreich, Schweiz und so,
ja,
kann man halt nicht ganz wahrscheinlich als komplett deutschen See sehen. Der gehört ja auch irgendwie zu Österreich und Schweiz. Aber ich würde gerne mal um Bodensee rennen.
Da würde halt ich sagen, umlaufen muss er trotzdem werden.
Ja, genau. Und ja, es sind halt 200 Kilometer, ne?
Ja.
Aber wäre halt schon cool.
Vielleicht nicht im Juli.
Nee. Im Sommer erstmal ein bisschen Spritzigkeit aufbauen und ja, so lang und locker laufen geht halt immer irgendwie.
Ist es bei diesen langen Geschichten oder wie du gerade gesagt hast, bei diesen vielen Rekordgeschichten oder dieses epische, oh, ich laufe durch Europa, ich laufe Mexiko von A nach B oder um die Welt. Würde dich sowas auch noch reizen oder ist es jetzt, wo man sagt, also nicht falsch verstehen, ich habe jetzt Familie, bin jetzt Familienvater, dafür ist keine Zeit mehr. Da ist auch okay, das ist auch gut, ich bin fein damit oder hat man im Hinterkopf schon, ah, Zeit hätte ich schon gern nochmal?
Ja, also wenn ich die Zeit hätte, hätte ich früher schon so wilde Sachen gemacht, da hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Aber wobei, ich bin kein so Fan von Reisen und ja, von daher ist es ja eigentlich cool, wenn man es zu Fuß macht und kein Flugzeug fliegen muss und so. Aber na, ich weiß halt nicht, durch irgendwelche Länder, wo man nicht weiß, was passiert. Ich habe lieber schon eher irgendwie alles unter Kontrolle so. Und man muss jetzt nicht so ganz krass weit laufen. Und das wird halt von den Medien auch irgendwie meiner Meinung nach hochgespielt. Krass, jetzt ist der, keine Ahnung, einmal um die Welt gelaufen, aber ganz ehrlich, das war halt wahrscheinlich nur ein Viertel laufen, ein Dreiviertel schnell gehen oder so. Cool finde ich es schon auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich halt, okay, für mich persönlich hat das halt mit richtigem Laufen jetzt nichts zu tun irgendwie. Also richtiges Laufen ist für mich, und ist halt für mich schon zügig laufen irgendwie. Ja gut, Bodensee, da kannst du halt auch nicht viel schneller als ein 6er Schnitt rumlaufen. Das ist schon noch Laufen, klar. Aber jetzt halt so ganz lange Projekte. Ja klar, wenn man die Zeit hat, keine Familie hat und ein Jahr frei und irgendjemand sponsert das oder man hat auch die finanziellen Mittel, dann ist das schon cool. Auf jeden Fall. Aber ja, ich finde, es muss halt nicht immer so ganz, es muss nicht immer höher, weiter, schneller sein irgendwie und noch weiter und noch krasser. Also ich finde halt so kleinere Projekte für alle, die gern mal sowas machen wollen, da reicht auch mal irgendwie, was weiß ich hier, den Salzalpensteig bei mir in der Gegend zu machen in 3 Tagen oder sowas. Es muss nicht immer 50 Tage oder ein Weltrekord um die Welt sein. Das ist das immer wieder bei Rekorden. Also ich laufe auch gern Rekorde und battle mich ein bisschen, aber alles so in Maßen auch irgendwie. Es muss nicht alles so ausarten, finde ich manchmal irgendwie.
Kann man diese, ja, ist schwierig, ne? Kann man diese kleinen Projekte seinem Hauptsponsor irgendwie auch vermitteln, weil die sind ja eher dafür bekannt, dass man sagt, oh ja, genau dieses höher, schneller, weiter, die hätten es gern vielleicht immer noch mal ein bisschen größer, oder ist das in dem Fall völlig okay?
Nö, das ist völlig okay. Also wenn man jetzt was, zum Beispiel Laufen nach Laufen, das war ja auch mega cool, weil das waren 5-6 Tage, ich meine, das ist ja auch schon eine Zeit, eine Woche quasi unterwegs, und ich hatte dann Live-Tracking, das heißt, es konnte jeder mitlaufen auch, weil ich ja nicht da komplett durchgeheizt bin. Ich bin dann so 5er Schnitt oder was gelaufen und da kann eigentlich jeder noch mitlaufen, so die meisten. Und ja, das ist dann halt cool, weil man auch Support hat und ja, hat halt einfach Spaß gemacht. Klar, so ein Riesending wäre auf der einen Seite schon mal interessant, aber hey, hätte ich auch die Zeit gar nicht dafür. Also Hauptthema ist, glaube ich, die Zeit. Also wer kann sich leisten, mal ein Jahr einfach mal irgendwie weg zu sein? Irgendwie die wenigsten, irgendwas muss man ja auch arbeiten. Und Family ist auch noch da. Und ich hätte auch keinen Bock, irgendwie meine Frau und Tochter so für ein Jahr da quasi, käme ich mal vor, als würde ich die im Stich lassen. Das geht halt gar nicht. Ja. Also wenn man die Zeit hat, ist es schon cool irgendwie, und jung ist und keine Verpflichtung hat und irgendwie das Ganze finanzieren kann, dann ist sicherlich cool. Aber ich könnte es halt nicht.
Ja. Irgendwann muss man ja auch mal arbeiten. Ja. Gefühlt sprechen wir ja gerade die ganze Zeit über deine Arbeit, aber es gibt auch ein paar Projekte nebenher, oder? Die nicht direkt was mit dem Laufen zu tun haben. Ihr habt, glaube ich, noch ein Klamottenlabel, du und deine Frau, oder?
Genau, wobei meine Frau jetzt Lehrerin wird. Also ich mache halt jetzt zum größten Teil alles allein, aber wir haben das zusammen aufgebaut. Also seit November quasi online, eigene Marke. Vorher hatte ich quasi so einen Merch-Shop, wo ich, ja, mehr oder weniger, ja, kann man es schon sagen, so Hoodies und Freizeitklamotten und Kappen und sowas verkauft habe. Aber jetzt, das war eigentlich nie das, was ich wollte. Also ich fand halt immer schon cool, wenn ich was verkaufe, dann will ich irgendwie auch was Hochwertiges verkaufen und wenn dann auch richtige Laufbekleidung, und das haben wir dann halt 1,5 Jahre oder so dran gearbeitet, und seit November gibt es die halt online und wir haben halt faire Laufbekleidung im Prinzip. Also produziert wird das Ganze in Portugal und die Stoffe haben wir selbst ausgewählt, also hauptsächlich italienische Stoffe, und aus Portugal und Spanien haben wir Stoffe, und ja, mit einer Designerin aus Hamburg quasi die Kollektion entworfen. Alles quasi, ja, eigen kreiert. Und ja, das mache ich jetzt im Moment auch noch so nebenbei.
War das dann auch die Evolution von eben, früher war es ja so Run with the Flow und jetzt ist es Run WTF? Oder ist es einfach eigentlich immer noch das Gleiche, nur abgekürzt?
Ja, ich habe halt ein neues Logo. Und Run with the Flow oder WTF, was auch immer das, was man da aus sich denkt oder so. Ja, ich fand das Logo halt irgendwie cooler, und jetzt haben wir halt was ganz anderes. Klar, es ist natürlich vom Preissegment natürlich im Laufbereich eben, also schon sehr hochwertige Textilien, die ich hier hab, und vorher hatte ich halt Merch-Sachen, die kann man natürlich günstiger anbieten, aber jetzt haben wir halt schon echt High-Quality-Sachen, mit denen ich jetzt auch selbst halt trainiere und laufe und alles mache. Und ja, ab sofort quasi, ja, bin ich in meinen Sachen auch unterwegs und ja, freue mich jetzt halt, wenn es mal ein bisschen wärmer wird, weil hauptsächlich haben wir halt so ganz leichte Singlets und T-Shirts, auch kurze Hosen. Aber so die Singlet, gerade das T-Shirt und Singlet sind halt ultra leicht und atmungsaktiv und so ein italienischer Stoffhersteller. Und ja, kann man eigentlich echt gut tragen, gerade wenn es richtig warm wird. Also richtiges Race-Singlet, aber auch halt für Freizeitläufer gedacht.
Sehr gut. Das heißt, wenn du jetzt allerdings mit dem Podcast dann fertig bist, gehst du rüber in deinen Lagerraum und fängst an, Kisten zu packen? Oder ist das zumindest ausgelagert?
Nee, das habe ich heute Morgen schon gemacht. Das ist alles schon erledigt für heute. Also die erste Fuhre wird bald abgeholt. Ich glaube, eben hat es geklingelt sogar. Das könnte sogar die Post gewesen sein. Also
ja. Sehr schön. Ja, dann habe ich das Stichwort auch verstanden. Dann kommen wir jetzt zum Schluss. Dann kannst du auch wieder deinem Geschäft nachgehen. Nee, pass auf, bevor wir zu unseren Schlussfragen kommen, ich glaube, Ansage 1 war Bayerische Seen, los, versucht meinen Rekord zu knacken. Ansage Nummer 2, Bodensee, du kommst. Ansage Nummer 3, willst du nochmal kurz einen Aufruf machen für dein Wings for Life Team?
Oder? Ja, gerne, also genau, falls wer Bock hat, Team, natürlich Run with the Flow, seit 2016 das Weltmeisterteam. Global Winner, und wer noch Bock hat und noch nicht drin ist und Bock hat, mal beim Wings for Life World Run mitzumachen, ja, der kann gern meinem Run with the Flow Team beitreten.
So, Ausreden, keine. Nicht für 2 Moderatoren, aber für alle anderen keine Ausreden. Direkt anmelden. Flo, zum Schluss haben wir immer so 3 Fragen, die so relativ ähnlich bei jedem Gast sind, aber doch immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Fangen wir mal mit der ersten an. Wenn du heutzutage auf das Leben des Flohs zurückblickst, was würdest du nochmal machen und was würdest du auf gar keinen Fall mehr machen?
Ja, schwierig. Ich würde eigentlich ja nicht so viel anders machen. Vielleicht hätte ich mal früher einen Trainer noch geholt, aber ich war halt so wild unterwegs oder bin teilweise immer noch wild unterwegs, sodass ich eigentlich nie auf einen Trainer gehört habe. Also von daher kann ja auch sein, dass ich im Jahr keinen Trainer mehr habe. Was ich nicht hoffe, aber nee, also ich werde jetzt nicht so viel verändert. Also ja, ich bin zufrieden eigentlich, wie es gelaufen ist und bin immer gut drauf.
Ja, hey, normalerweise fragen wir oft nach irgendwie dem goldenen Tipp für die Nacht im Zelt. Da kann man wahrscheinlich bei dir nicht unbedingt fündig werden, aber vielleicht hast du irgendwie einen super Ausrüstungstipp für uns und unsere Zuhörer?
Was ist wichtig? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also klar, wenn ich jetzt demnächst nochmal auf die Trails wechsle nach dem World Run, dann laufe ich halt schon eher länger. Zum Beispiel Mozart-Marathon. Da braucht man natürlich auf jeden Fall Material, was man mitnimmt, wie wir vorher schon mal gesprochen haben. Also Riegel und Gels und so weiter. Und ja, da trage ich halt die neue Trike von Deuter. Und da passt halt alles rein. Ja, mit der kann man ganz gut ballern. Die hatte ich jetzt schon vorletzte Woche bei meinem Trainingslauf an. Und in Nizza halt bei dem 100-Kilometer-Rennen. Also ja, da passt alles rein.
War so nicht gestaged. Wir freuen uns trotzdem, wenn du es auch gut findest, das Produkt tatsächlich. Sehr gut, vielen Dank.
Ja, als Materialtipp, klar.
Materialtipp würde ja ich sogar noch sagen, also so ein Singlet auf Runway TF
braucht. Ja, das ist natürlich auch willkommen.
Ohne den geht nicht.
Ist ja logisch. Wobei, das sollte man nicht mit dem Rucksack tragen, weil das ist halt leichtes Material. Das kann halt die Fasern aufscheuern. Das ist auch nochmal so ein Tipp von mir. Also leichte Shirts eigentlich nie unter der Weste tragen, egal was für eine Weste, scheuert halt und ja, dann sieht die vielleicht nicht mehr ganz so gut aus, dieses Shirt unten drunter. Aber ja, generell als Ultraläufer braucht man halt Material, gerade wenn ich jetzt vielleicht sogar das Bodensee-Projekt angehe, je nachdem, ob ich das supported oder unsupported mache, wenn ich es unsupported mache, brauche ich natürlich die Weste, um mein ganzes Sachen so zu verstauen, die ich brauche auf jeden Fall für die lange Strecke.
Sehr gut. Die letzte Frage, bevor du entlassen bist, sozusagen. Laufmomente sammelst du ja wahrscheinlich en masse in deinem Kopf. Was wiegt mehr? Ehrungen, Rekorde, Siegertreppchen, diese Szenen oder wirklich, wirkliche Laufmomente? Der Sonnenuntergang auf dem Hausberg oder. Hast du da einen im Kopf, wo du sagst, den rufe ich mir immer wieder ab, wenn es mir schlecht geht, ich nicht schlafen kann, ich nicht mehr weiterlaufen will, was auch immer?
Ja, es sind meist so irgendwie lustige Sachen, die passieren oder irgendwelche schöne Dinge während einem Training oder so, die halt so im Gedächtnis bleiben. Also weniger so die großen Siege, also meine 1000 Medaillen und Pokale und sowas, die ich habe, die sind bei meiner Mutter verstauben im Keller in irgendeinem alten Schrank. Also irgendwie so Trophäen, das catcht mich überhaupt gar nicht. Also es sind eher so die genau, die Erlebnisse während dem Laufen, während dem Wettkampf oder während dem Training hauptsächlich auch, die dann ja in Erinnerung bleiben, also weniger die Siege, so. Keine Ahnung, die wenigsten wissen ja auch, dass ich war schon Vize-Deutscher Meister im Halbmarathon und Dritter im Marathon, was ja schon krass ist, aber es interessiert ja im Prinzip, wissen gar nicht so viel, die sehen dann nur andere Sachen, aber für mich sind eher so, ja, tatsächlich die Erlebnisse dann so Sachen wie von Laufen nach Laufen laufen war halt cool irgendwie, da mal so eine Strecke zu laufen oder halt mein erster 100-Kilometer-Lauf, wo ich damals in Trier gewohnt habe, bin ich zu meiner Mutter ins Saarland einfach so mal 100 Kilometer gelaufen, über Trails hauptsächlich. Das sind so die Sachen irgendwie, die in Erinnerung bleiben, eher.
Dann wünschen wir dir noch super viele von diesen Momenten, in denen man, die man in seinen Träumen rausziehen kann, und sagen vielen Dank fürs Gespräch, Flo.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Auch von meiner Warte vielen Dank, Flo, dass dir der Flow nie ausgeht. Alles Gute für den Wings for Life Run und danke, dass du es mit uns zwei Lauf-Novizen Verweigerern ausgehalten hast. Vielen lieben Dank.
Ja, kein Problem, danke.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.